Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn, ich grüße Sie. In diesen Minuten beginnt in Stuttgart die Pressekonferenz von Landeskultusministerin Susanne Eisenmann und Ministerpräsident Wilfried Kretschmann. Dabei geht es um die Schulöffnungen in Baden-Württemberg. Wir schalten später in der Sendung live dorthin. Außerdem heute am Internationalen Holocaust-Gedenktag fragen wir, wie Schülerinnen und Schüler reagieren, wenn sie direkt konfrontiert werden mit der langen, vergilbten Deportationslisten und mit Gedenkorten wie Auschwitz-Birkenau. Deshalb stellen wir die Arbeit des Arolsen Archives vor und sprechen mit dem Geschichtsdidaktiker Christian Kuchler. Heute, wie auch schon in der vergangenen Woche, wird die Fassade der französischen Botschaft in Berlin zur Leinwand für eine Lichtinstallation, die schlicht und zugleich bewegend ist. Da werden mit der Dämmerung die Namen der Opfer des Nationalsozialismus auf die Gebäudewand projiziert. Schier unendlich scheint die Liste zu sein, doch jeder Name zählt. Damit keiner, kein nie vergessen wird, will die Initiative, sie heißt Hashtag Every Name Counts, damit man es auch nachschlagen kann. Sie will die Deportationslisten von einst, die Nazitäter händisch aufgeschrieben haben, digitalisieren. Dazu braucht es Freiwillige, die die vielen Namen für das Online-Archiv des Arolsen Archives eingeben können. Hinweise zu 17,5 Millionen Namen hatte der internationale Suchdienst des Roten Kreuzes zusammengetragen, aus denen die Arolsen Archives hervorgegangen sind. Im vergangenen Jahr gab es bereits eine Pilotphase zur Digitalisierung, an der auch Jugendliche aus 26 hessischen Schulen teilgenommen hatten. Daniela Remus über das Projekt.
Baut mit uns ein digitales Denkmal, heißt es auf der Startseite des Internationalen Zentrums zur Erforschung der NS-Verfolgung mit dem Namen Arolsen Archives. Denn mit dem Projekt Every Name Counts, jeder Name zählt, sollen Freiwillige dabei helfen, die weltweit größte Sammlung historischer Dokumente zur NS-Verfolgung zu digitalisieren, erklärt Floriane Azoulay, die Direktorin des Archivs.
Wir haben in unserem Archiv sehr viele Namen auf sehr vielen Dokumenten, aber diese Namen sind für die meisten einfach nicht einsehbar. Die kann man nicht direkt recherchieren. Und uns war es wichtig, dass Angehörige oder Leute aus der ganzen Welt diese Namen auffinden können.
Ob Deportationslisten, Vermerke über Todesmärsche oder Häftlingspersonalkarten. Über 26 Millionen Dokumente haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Archivs, das die Alliierten nach 1945 eingerichtet haben, eingescannt und online gestellt. Was fehlt, ist ihre digitale Erfassung.
Also hier ist diese Seite. Da sieht man hier eben links den Scan von jetzt hier zum Beispiel einer so einer Häftlingskarte. Und hier rechts sind dann diese Felder, wo man eben am Computer eintippen soll in digitaler Form, was man hier der Karte entnehmen kann. Und dann haben wir jetzt hier das Feld für den Nachnamen zum Beispiel. Dann suche ich hier auf der Karte, ob man den irgendwo finden kann. Und ja, der steht da. Dann kann ich den hier eintragen.
Die Freiwilligen, sowie der 23-jährige Student Simon Projan, übertragen die Daten von Häftlingskarten oder Deportationslisten in Computer, Laptop oder Smartphone. 2,5 Millionen Dokumente haben sie auf diese Weise bereits digitalisiert. Crowdsourcing oder auch Crowdworking heißt dieses Vorgehen, bei dem Freiwillige mitmachen, weil Aufgaben anders nicht bewältigt werden könnten.
Wir haben heute über 10.000 registrierte Freiwillige, die einfach regelmäßig mitmachen. Darunter wirklich, würde ich sagen, jetzt Super-User, die so kompetent sind, so versiert sind, so gelehrt sind, dass sie uns und der Community einfach im Grunde genommen moderieren sie mit, ja, diese Community und helfen uns wirklich mit speziellem Wissen einfach die Daten wesentlich besser aufzubereiten.
Einer dieser Super-User ist Andreas Weber. Der Berliner, von Haus aus Physiker, beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Holocaust. Mittlerweile hat er bereits über 4000 Dokumente digitalisiert.
Ich habe es so gemacht, ich habe sehr viel vom Smartphone aus eingegeben und habe eben einen langen Arbeitsweg, 1,5 Stunden. Und das ist prima, man sitzt in der S-Bahn und tippt Sachen ein. Und so habe ich dann zum Beispiel auf einer Fahrt dann eben so 20 Karteikarten da eingetragen.
Bei dem Projekt geht es um zwei Ziele. Um die Digitalisierung der historischen Dokumente und um eine zeitgemäßere Form der historischen Erinnerung, so Floriane Azoulay. Denn das mache die Zusammenarbeit mit den Schulen deutlich. Die meisten Jugendlichen könnten mit der traditionellen Erinnerungskultur wenig anfangen. Durch die Mitarbeit am Projekt aber seien sie bereit, sich aktiv mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Deshalb sei sie froh, so die Direktorin der Arolsen Archives, dass viele junge Menschen auch jenseits vom Schulunterricht mitmachten.
Uns geht es wirklich darum, jüngere Generationen so anzusprechen und sie wirklich dafür zu motivieren, an diesem digitalen Denkmal einfach mitzumachen, indem sie mit ihrem Beitrag, mit ihrem eigenen Namen sozusagen ein Zeichen setzen und die Namen von Opfern und von deren Familien einfach aufnehmen.
Gerade jetzt, wo sich vermehrt antisemitische Verschwörungsideologien im Netz verbreiteten und Politiker sich trauten, die NS-Zeit öffentlich als Vogelschiss der Geschichte abzutun, sei es wichtig, dem etwas entgegenzusetzen, findet Simon Projan.
Das fand ich eine gute Sache, weil man ja durchaus hier direkte Namen und Daten über Menschen bekommt, denen halt was Schreckliches widerfahren ist. Das fand ich einerseits sehr berührend und andererseits fand ich es aber auch ein gutes Gefühl, dass man wirklich eben mitmachen konnte und dass man danach wirklich wusste, okay, also ich habe dadurch jetzt wirklich natürlich nur sehr klein, aber doch irgendwie einen Anteil daran gehabt, dass das Andenken an diese Zeit jetzt nicht komplett verloren geht.
Selbst aktiv daran beteiligt sein, dass das Wissen um den Holocaust nicht verloren geht, das immunisiert möglicherweise am besten gegen Antisemitismus. Aber auch die Orte des Grauens aufzusuchen, sich ehemalige Konzentrationslager anzuschauen, das wirkt nachhaltig. Das zumindest erhofft sich zum Beispiel die Stiftung Erinnern ermöglichen, die vor 10 Jahren gegründet wurde. Sie hat hunderte Gruppenreisen für Schülerinnen und Schüler aus Nordrhein-Westfalen finanziert, um möglichst jedem den Besuch der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau zu ermöglichen. Was geschieht bei diesen Besuchen mit den Jugendlichen? Der Historiker und Geschichtsdidaktiker Professor Christian Kuchler von der RWTH hat sich damit näher beschäftigt, Exkursionsberichte ausgewertet, Gruppeninterviews geführt. Schönen guten Tag, Herr Kuchler.
Schönen guten Tag.
Die Wirkung schulischer Reisen zu Gedenkstätten wird kontrovers diskutiert. Zu welchem Ergebnis kommen Sie? Was bringen Sie für ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein der Schülerinnen und Schüler?
Also die gesellschaftliche Vorstellung, dass solche Fahrten wirklich immunisieren gegen Antisemitismus oder gegen Rassismus, glaube ich, sind deutlich zu hoch gegriffen. Sie bringen allerdings sehr viel hinsichtlich eines Wahrnehmens der Tatsächlichkeit des Holocaust. Viele Schüler sagen oder schreiben in ihren Berichten, dass sie durch den Besuch vor Ort eben wahrgenommen haben, dass das, was sie im Geschichtsunterricht gelernt oder im Geschichtsbuch gelesen haben, eben wirklich und tatsächlich stattgefunden hat.
Was berührt denn Schülerinnen und Schüler am meisten, wenn sie eine Gedenkstätte besuchen?
Ich habe das ja in erster Linie am Beispiel von Auschwitz-Birkenau untersucht und dort lässt sich sagen, dass es zum einen die schiere Dimension, die schiere Größe dieses Geländes ist, dass man schon an der Größe des Areals sehen kann, welche Größe das Verbrechen, das dahinter steht oder das dort stattgefunden hat, angenommen hat. Zum anderen beeindruckt die Schüler die Perspektive, dass sie eben diesem Ort eine gewisse Permanenz abgewinnen können, dass der eben immer noch an der Stelle ist. Und viele schreiben davon, dass sie mit jedem Schritt, den sie getan haben, einfach mit sich gerungen haben, weil sie immer wieder daran gedacht haben, dass an dem Ort, wo sie gerade stehen oder an dem Fleck, den sie gleich betreten, schwere Verbrechen passiert sind und setzen es eben mit ihrer eigenen Gegenwart in Vergleich. Und zuletzt sind es natürlich auch die sehr bekannten letzten Habseligkeiten der Opfer aus Birkenau, beispielsweise die Schuhe, die Koffer, die eben diesen Opfern abgenommen worden sind und die heute ja sehr prominent im Stammlager ausgestellt sind. Die sind aber so, dass man da wirklich sagen muss, dass es schon eine ziemliche Überwältigung ist, die den Schülern da zugemutet wird und die sie schon auch sehr schwer nur verdauen können.
Wir sprechen jetzt von empathischen Reaktionen, aber Reaktionen sind so unterschiedlich wie die Menschen. Manche machen Selfies, die sie über die sozialen Medien verschicken. Ich war hier im KZ. Manchmal ist das irritierend. Was wissen Sie über diese Schülerinnen und Schüler, die nicht so empathisch sind?
Es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die ganz offen und ehrlich sagen, dass für sie diese Fahrt keinen großen Ertrag gezeitigt hat. Das sind relativ wenige, die aber in den, ich habe handschriftliche Dokumentationen, die dann später an die Stiftung Erinnerung ermöglichen, weitergegeben worden sind, ausgewertet, die dort aber auch wirklich schreiben, dass ihnen beispielsweise auf dem Areal nichts Ungewöhnliches vorgekommen sei und man ja dort ohnehin gerade auf Taschewiese, auf denen man steht wie auf einer normalen Wiese, wo ein Schüler schreibt, er habe für sich jetzt nichts wahrnehmen können und man hätte ihn auch auf jede andere Wiese stellen können. Das ist sicherlich ein Punkt, der gerade bei allen Gedenkstättenbesuchen eine echte Herausforderung darstellt, dass es eben kein touristischer Tagesausflug ist oder ein Wandertag, sondern dass es eben ganz bewusst auch in den Geschichtsunterricht eingebettet sein muss, dass der Besuch sehr gut vorbereitet und auch gut nachbereitet sein sollte.
Ganz wichtig beim Gedenken ist ja immer auch gewesen, mit Zeitzeugen sprechen zu können, zu merken, was diese Menschen erlebt haben, dass sie möglicherweise in Stocken kommen, plötzlich Flackern im Blick haben, seufzen bei der Erinnerung und man dadurch das Schreckliche möglicherweise ein bisschen erfassen kann, was diese Menschen erlebt haben. Die wenigen verbliebenen Zeitzeugen werden in den nächsten Jahren verstummen. Wie kann man diese persönliche Betroffenheit ersetzen?
Also das, was Sie beschreiben, spiegelt sich auch in den Berichten. Sehr viele der Klassen haben Zeitzeugen getroffen und beschreiben das immer als einen der Höhepunkte ihrer Besuche in der Gedenkstätte. In der Kombination, die Gedenkstätte eben mit Zeitzeuge oder mit Zeitzeugengespräch zu besuchen, war das sicherlich ein sehr bereicherndes Element. Jetzt wird es dann wohl so sein, wenn diese Zeitzeugen endgültig verstummen, dass auch die medialen Überlegungen hinsichtlich der Schaffung von Hologrammen hier vielleicht auch ein Impuls sein können.
Hologramme, also digitalisierte Zeitzeugen, die sprechen können, das kann natürlich kein Ersatz sein, weil keine wirkliche Kommunikation möglich ist.
Richtig. Also die Hologramme sind sicherlich immer problematisch, weil sie ja nur aufgenommen worden sind. Aber es ist ein Versuch, eben diese Zeitzeugen in Anführungsstrichen am Leben zu erhalten. Das ist ja ähnlich auch bei den historischen Orten, dass man die gerade jetzt in der Pandemiezeit nicht besuchen kann oder aus anderen Gründen nicht nach Auschwitz oder zu einer anderen Gedenkstätte fahren kann. Es gibt ja Angebote mit Virtual Reality, diese Orte sozusagen ja virtuell oder in 3D zu besuchen. Diese Angebote habe ich auch versucht zu untersuchen, habe aber von den Schülern sehr eindeutige Rückmeldungen bekommen, und zwar sowohl von den Schülern, die schon an einer Gedenkstätte waren, als auch von Schülern, die nicht dort waren, dass sie sich alle eigentlich wünschen, lieber diesen historischen Ort persönlich kennenlernen zu können und erkunden zu können, als nur auf dieses digitale Format verwiesen zu sein.
Die Digitalität zieht natürlich auch in der Geschichtsdidaktik, also der Vermittlung historischer Ereignisse, ein. Welche Rolle werden virtuelle Realität und digitale Möglichkeiten in Zukunft spielen?
Sie werden als Ergänzungsmittel eingesetzt werden. Beispielsweise schreiben sehr viele Schüler am Beginn ihrer Reise, dass sie Angst davor haben, was ihnen in Oświęcim, also in der Gedenkstätte, begegnen wird. Und das ließe sich meines Erachtens hervorragend dem entgegenwirken mit Virtual Reality. Wenn ich nämlich nicht nur die Bilder im Kopf habe, die ich aus Schindlers Liste oder aus anderen Spielfilmen über Auschwitz habe, sondern wenn ich auch mir über diese digitalen 360-Grad-Filme beispielsweise einen Einblick erarbeiten kann, was eine Gedenkstätte eigentlich ist, dass dort ein museal überformter Raum vorhanden ist und dass ich eben nicht in das Horrorszenario der 40er Jahre zurückkehre, dann habe ich vielleicht auch unter Umständen weit weniger Angst und bin wesentlich zuversichtlicher und glaube, dass ich keiner so großen emotionalen und persönlichen Herausforderung entgegentrete, wenn ich eben nach Auschwitz fahre.
Wenn wir heute am Holocaust-Gedenktag darüber nachdenken, worum geht es beim historischen Lernen? Was ist das Ziel?
Also beim historischen Lernen geht es darum, dass man speziell, wenn man den Blick auf den Nationalsozialismus lenkt, nicht nur ein schablonenhaftes Abspielen von politisch gewünschten Antworten bekommt, sondern dass man Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibt, wirklich eigenständige Urteile zu fällen, sich mit der Vergangenheit auf Basis historischer Quellen vertieft zu beschäftigen und daraus eine eigene Narration von Geschichte zu formulieren. Das heißt, dass sie eben kritisch und konstruktiv mit Informationen umgehen können und damit ein Geschichtsbewusstsein entwickeln, das es ihnen möglich macht, als aktive und kritische Bürger an unserer demokratischen Gesellschaft teilzuhaben.
Sagt Professor Christian Kuchler, Geschichtsdidaktiker an der RWTH Aachen und Autor des Buches Lernort Auschwitz, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe. Meinungsfreiheit, akademische Freiheit, das scheint für uns heute in Deutschland selbstverständlich. Auch in Griechenland war es das lange.
Campus und Karriere. International.
Die Hochschule ist tabu, jedenfalls für Polizisten. Das galt über viele Jahrzehnte in Griechenland. Doch mit der Machtübernahme der konservativen Regierung Mitsotakis im Jahr 2019 hat sich das geändert. Zunächst schaffte sie das Hochschulasyl ab. Das sah vor, dass die Polizei nur in Ausnahmefällen, etwa bei schweren Straftaten, eingreifen durfte. Die Studierenden protestierten damals. Nun der nächste Schritt. Die Regierung will 1000 Polizisten einstellen, die rund um die Uhr an den Hochschulen des Landes patrouillieren sollen. Auch diesmal gibt es Proteste, nicht nur unter den Studierenden und dem Lehrpersonal. Unterstützung kommt auch von unerwarteter Seite. Aus Athen, Rodothea Seralidou.
Vergangener Donnerstag. Hunderte Studierende demonstrieren in Athen und anderen griechischen Städten gegen Polizisten an den Hochschulen. Trotz des strengen Lockdowns im Land, das solche Versammlungen eigentlich verbietet. Sie rufen, die Geschichte wird durch Ungehorsam geschrieben und halten Plakate, auf denen steht, Studierende sind keine Verbrecher. Unter den Demonstrierenden auch die 22-jährige Medizinstudentin Dimitra Papanikolaou. Die Hochschulen müssen ein freier Raum sein für unsere Gedanken, wo wir unsere Vollversammlungen machen können, wo wir auch die Politik in Frage stellen und gegen sie protestieren dürfen. Das wird doch nicht mehr möglich sein, wenn über unseren Köpfen Polizisten patrouillieren. Es ist, als würde uns die Regierung ins Gesicht sagen, ihr habt in eurer unterfinanzierten Uni nur an den Vorlesungen teilzunehmen, lasst alles andere sein. Neben einer permanenten Polizeipräsenz sieht der umstrittene Gesetzentwurf eine Kameraüberwachung der Hochschulen und eine Einlasskontrolle vor. Zusätzlich wird ein Disziplinarverfahren gegen Studierende eingeführt, sogar wegen Lärmbelästigung oder Verschmutzung der Hochschulen, etwa durch Plakate. Dimitra Papanikolaou will das nicht hinnehmen. Sie hat mit anderen Studierenden eine Online-Petition ins Leben gerufen, mit mehreren tausend Unterschriften bis jetzt. Sie fordern Geld für die Bildung und nicht für die Hochschulpolizei. Die 30 Millionen Euro, die die Regierung für ihr Vorhaben ausgeben will, hätten die Hochschulen an anderer Stelle bitter nötig, sagt die Studentin, etwa für neue Laborinstrumente, mehr Lehr- und Reinigungspersonal. Die griechische Bildungsministerin Niki Kerameos hingegen besteht darauf, dass eine Hochschulpolizei notwendig sei und dass damit das Studium an den griechischen Hochschulen aufgewertet werde. In einem Fernsehinterview sagte sie, die Polizisten in den Hochschulen werden speziell ausgebildet sein. Sie werden in Hochschulen präsent sein, wo es eine gewisse Kriminalität gibt. Sie werden sowohl vorbeugend tätig sein, als auch bei illegalen Aktivitäten einschreiten. Das, was in unseren Hochschulen all die Jahre passiert, gibt es in kaum einem anderen Land. Kerameos nennt Beispiele. So könnten bestimmte Tagungen nicht stattfinden, weil andersgesinnte Studierende sie stürmen würden. Und im Oktober vergangenen Jahres hätten Autonome das Büro des Rektors der Athener Wirtschaftshochschule verwüstet und ihm ein Schild angehängt mit den Worten »Solidarität mit den Unibesetzungen«. Das sei klar zu verurteilen, keine Frage, sagt die Hochschulprofessorin Alexandra Andrusou. Trotzdem ist auch sie gegen die Pläne der Regierung. Solche Ereignisse gibt es, aber sie sind wirklich sehr selten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass in Griechenland bis 1974 eine Militärdiktatur regierte, die Studierendenproteste blutig niederschlug. Es ist immer noch ein Trauma aus dieser Zeit da für die griechische Hochschulgemeinde. Wir sind nicht gegen den Schutz unserer Unis. Wir könnten aber statt Polizisten mehr Sicherheitspersonal einstellen. Menschen, die zum Personal der Hochschulen gehören und nicht bewaffnet sind, um Gottes Willen. Über 1000 Hochschullehrer hätten schon gegen das Vorhaben unterschrieben, obwohl die Unis wegen Corona geschlossen seien und eine Mobilisierung unter diesen Umständen sehr schwierig sei. Unterstützung bekommen sie da von unerwarteter Seite, vom Dachverband der griechischen Polizeibeamten. Eine Hochschulpolizei würde zu Spannungen an den griechischen Hochschulen führen und könnte die Polizisten, die dort im Einsatz wären, in Gefahr bringen, sagt der Verband. Trotzdem hält die konservative Regierung an ihren Plänen fest. Schon bald will sie den Gesetzentwurf ins Parlament bringen und mit dem Einstellungsverfahren für die 1000 Hochschulpolizisten beginnen.
Baden-Württemberg geht gerne mal einen Sonderweg. Da ist auf seine Kultusministerin Susanne Eisenmann Verlass. Und so kamen gestern abseits der bundesweiten Vereinbarung, die einen Lockdown bis 14. Februar vorsieht, die ersten Signale, dass die Schulen wohl tatsächlich am kommenden Montag wieder geöffnet werden. Heute Vormittag hat das baden-württembergische Landeskabinett beraten. Die Pressekonferenz war für 14.30 Uhr angesetzt. Sie wurde jetzt kurzfristig abgesagt. Frage an meine Kollegin Katharina Thums vor Ort. Gibt es noch keine Entscheidung?
Es gibt keine Entscheidung und die PK ist tatsächlich wirklich in letzter Minute abgesagt worden. Nie war diese Formulierung wohl treffender. In dem Moment, wo es losgehen sollte, erschien bei der Online-PK eine Texttafel und da war der Grund auch genannt. Es gab nämlich heute nachgewiesen 2 Virusmutationen ausgerechnet in einer Kindertagesstätte und zwar in Freiburg und zwar auch bei Kindern nachgewiesen, diese Virusmutationen und außerdem noch 21 weitere Infektionen auch bei der Notbetreuung in der Freiburger Kita. Die werden jetzt gerade noch untersucht vom Landesgesundheitsamt, ob es eben sich da auch um diese Mutationen handelt. Deshalb hielt man das wohl ja für keine gute Idee, in der Minute dann auch darüber zu sprechen, dass man Kitas und Grundschulen schrittweise öffnet. Das hatte man nämlich eigentlich vor und das war auch angekündigt worden.
Wann ist mit einer Entscheidung zu rechnen? Haben Sie da Informationen?
Dazu ist noch gar nichts bekannt. Die Regierung hat sich bisher über Twitter geäußert nur und hat eben nur diese Vertagung bekannt gegeben. Interessant, eine Vertagung der Entscheidung. Es ist auf keinen Fall eine Absage an die Öffnung. Das ist in der Wortwahl schon so zu entnehmen.
Das heißt also, die Eltern können in Baden-Württemberg davon ausgehen, dass ab Montag für die Schüler Schule sein wird. Und zwar Präsenzschule.
Nee, das würde ich nicht unbedingt sagen. Das ist eben alles noch sehr in der Schwebe. Also geplant war es ja tatsächlich, das mit halben Klassen in der kommenden Woche zu machen und auch in den Kitas, die Kitas zu öffnen unter besonderen Hygienevorkehrungen. Aber ob das jetzt wirklich ab Montag passiert oder nicht, das steht wirklich noch in den Sternen. Das ist noch nicht klar, ob es da in den nächsten Tagen, es sind ja eigentlich nur noch 2 Tage möglich, überhaupt eine Entscheidung gibt oder ob man da tatsächlich die nächste Woche nochmal anguckt.
Wir werden es erfahren, wir werden es berichten. Hier bei Campus und Karriere. Vielen Dank, Katharina Thoms aus Stuttgart. Panne beim Distanzunterricht, die gab es ja, weil einige Bundesländer eine Vereinbarung nicht unterzeichnet hatten, floss kein Geld für Dienstlaptops. Aber gestern hat das letzte Bundesland diese Vereinbarung unterzeichnet. Nun kann es losgehen. Allerdings ist die Frage, ob die Lehrerlaptops so schnell dann auch bei den Lehrern landen. Der Lehrerverband befürchtet, dass es erst zum nächsten Schuljahr soweit sein wird. Aber gut, wir werden sehen. Auch da erfahren Sie mehr bei uns hier bei Campus und Karriere. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin Thekla Jahn und gleich nach den Nachrichten kommt die Sendung Corso Kunst und Pop.